Ich lese den Text aus Johannes 19, Vers 30. Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und starb. Jesus wurde vom Synhedrium, das war ja die Regierung, die von den Juden gebilligt wurde, zum Tod verurteilt. Dann kam er vor Pilatus. Pilatus hat dieses Urteil übernommen. Und dann wurde er von Kriegsknechten nach Golgatha gebracht. Golgatha war außerhalb der Stadt Jerusalem ein kleiner Hügel. Und dort, auf diesem Hügel, wurde Jesus an das Kreuz genagelt. Und nun hing er mehrere Stunden unter fürchterlichsten Schmerzen dort am Kreuz. Unter ihm eine spottende Volksmenge. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Über ihm ein verschlossener Himmel. Denn Gott hat seinen Sohn verlassen, weil er von Sünde gequält am Kreuz hing. Und sogar die Sonne verlor den Schein, als der Schöpfer in fürchterlichsten Qualen dort am Kreuz gestorben ist. Eigentlich unwahrscheinlich. Und in diese ausweglose Situation hinein rief Jesus plötzlich: Es ist vollbracht. Und dann neigte er das Haupt und starb. Gemeinsam wollen wir heute Morgen anschauen, was heißt das, es ist vollbracht? Was ist damit gemeint? Das Wort, das ich übersetzt habe, es ist vollbracht, könnte man ebenso gut auch übersetzen, es ist zum Abschluss gekommen oder es ist an das Ziel gelangt, an das Ziel gekommen. Was ist denn durch das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz zum Abschluss gekommen und ans Ziel gelangt? Zunächst einmal sind alle Opfer in Jesus Christus zum Abschluss gekommen und ans Ziel gelangt. Wir wissen ja, dass alle Menschen von Natur aus von Gott getrennt sind und dass Gott in seiner Heiligkeit keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann und damit auch keine Gemeinschaft mit uns Sündern haben kann. Es ist undenkbar. Und Gott in seiner Gerechtigkeit fordert sogar die Bestrafung einer jeden Sünde, weil er heilig ist. Und nun hat Gott, damit er wieder mit uns Menschen Gemeinschaft haben konnte, im Alten Testament das Opfer eingeführt. Wenn ein Mensch gesündigt hatte, musste er zum Tempel gehen mit einem reinen Opfertier, meist ein Lamm. Und dann musste er in Gegenwart des Priesters, musste er seine Hände auf den Kopf dieses Lammes legen und musste seine Sünden für den Priester verständlich bekennen. Also die Sünden mussten ausgesprochen werden, sodass sie die Priester verstand, was an Sünde jetzt auf dieses Lamm gelegt wurde. Anschließend wurde dem, der gesündigt hatte, ein Messer in die Hand gegeben und dann musste er die Schlagader dieses Lammes durchschneiden. Und jetzt musste dieses Tier sein Blut vergießen an seiner Stelle. Und anschließend hat der Priester nach den Vorschriften des Alten Testaments dieses Lamm auf den Opferaltar gelegt, hat sich anschließend dem Sünder zugewandt und gesagt: Dir sind jetzt deine Sünden vergeben. Und er konnte im Glauben, aufgrund dieses Opfers, das er dargebracht hatte, konnte er Vergebung seiner Schuld empfangen. Nun, Jesus ist das eigentliche Opferlamm Gottes. Johannes der Täufer hat auf Jesus Christus gewiesen und gesagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Also Jesus Christus ist das eigentliche Opferlamm. Und Gott hat seinem Sohn Jesus Christus die Sünden aller Menschen auferlegt. Das steht so in Jesaja 53, Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr lief in Treffen unser aller Schuld. Die Schuld aller Menschen wurde Jesus Christus auferlegt. Und dann musste Jesus Christus wegen unserer Schuld, die auf ihm lag, sein Blut an unserer Stelle vergießen. Müsst ihr euch mal vorstellen, Jesus war am Kreuz eine Blutlache. Das sind sein, von den Händen ist das Blut über die Arme hinabgekommen. Seine Füße waren voll Blut. Und sein Rücken wurde ja gepeitscht, geackert. Und vom Rücken ist all das Blut über seinen Körper hinabgeflossen. Er trug eine Dornenkrone. Sein ganzes Gesicht war voll Blut. Er hat sein Blut für uns am Kreuz vergossen. Es heißt in der Heiligen Schrift, dass man ihn nicht ansehen konnte. So fürchterlich war er anzuschauen. Und er hat zugleich auch die Strafe, die uns ewig hätte treffen müssen, dort am Kreuz von Golgatha über sich ergehen lassen. Er wurde gequält von Schmerzen und gequält von all dem, was er zu erleiden hatte. Und jetzt, als Jesus starb dort am Kreuz, als das eigentliche Opferlamm Gottes, das sein Blut für uns vergossen hat, kann er vor uns Menschen hinstehen und sagen, und jetzt kann ich jedem einzelnen Menschen dieser Erde die Sündenvergebung anbieten. Also etwas Gewaltigeres kann man gar nicht hören auf dieser Erde. Ich kann also jedem Menschen, der auf dieser Erde wohnt, ob er jetzt in Australien wohnt, ob er hier in der Schweiz ist, ich kann jedem Menschen sagen, Jesus ist bereit, dir deine Sünden zu vergeben, weil er sie am Kreuz getragen hat und weil er sein Blut für deine Sünden vergossen hat. Und jetzt kommt die Frage, was machen wir mit diesem Angebot? Mit diesem Angebot der Sündenvergebung. Eigentlich scheint mir, dass alle Menschen aufhorchen sollten und sagen, also so etwas Gewaltiges. Ich kann mich nur beugen vor Gott und das dankend annehmen. Und wie nehmen wir die Vergebung an? Indem wir Jesus unsere Sünden bekennen, sie ihm sagen. Und er reinigt uns mit seinem heiligen Blut und vergibt uns die Sünden, sodass wir rein sind. Das steht so geschrieben in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, sie Jesus sagen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Stellt euch mal vor, wir dürfen rein sein vor Gott durch das Blut Jesu Christi. Aber viele haben das nicht verstanden. Es gibt noch heute sehr viele Menschen, die bringen nach wie vor Opfer. Opfer im sozialen Bereich. Opfer im finanziellen Bereich für gute Werke. Und wenn man sie fragt, ja, warum machst du das? Damit ich Gott gnädig stimmen kann. Gott ist gnädig. Gott braucht man nicht gnädig zu stimmen. Und Vergebung ist und bleibt ein Geschenk. Wir können das nie, nie in alle Ewigkeit nie verdienen. Es ist Angebot Gottes an uns Menschen. Man könnte es auch zusammenfassend sagen, es ist Gnade. Unverdiente Liebe Gottes, dass er uns die Vergebung anbietet. Also, es ist vollbracht, das Opfer Jesu genügt. Und es ist vollbracht, heißt auch, Jesus hat die Macht der Sünde, des Teufels und des Todes besiegt. Wir wissen ja, dass seit dem Sündenfall der Satan über alle Menschen ein Herrschaftsrecht geltend machen kann. Alle Menschen leben unter der Machtherrschaft Satans. Und das zeigt sich darin, dass alle Menschen sündigen. Es gibt keinen Menschen heute Morgen, der hier mir zuhört, der sagen könnte, Armin, ich bin die große Ausnahme, ich habe bis heute nie gesündigt. Entschuldigung, nicht einmal ich. Ich bin also nicht die Ausnahme. Alle Menschen sündigen. Alle stehen unter der Machtherrschaft der Sünde. Wir können uns nicht dagegen wehren. Es geht nicht. Und einige sind sogar gebunden in eine Sucht hinein, dass sie süchtig sind nach Sünde. Und immer diese Sünde neu begehen, neu begehen, neu begehen. Und gezwungen sind, diese Sünde zu begehen. Es ist wie eine Macht, die über ihrem Leben steht, die sie in die Sünde hineindrängt. Und alle Menschen müssen, weil sie gesündigt haben, sterben. Und kein Mensch auf dieser Erde kann sagen, so ab heute sündige ich nicht mehr. Ich nehme mich einfach zusammen und dann funktioniert's. Nein. Wir können die Macht der Sünde nicht durchbrechen. Ich kann auch nicht sagen, ich will nicht sterben. Das nützt gar nichts. Wir alle müssen sterben. Wir können uns nicht aufbäumen gegen diese Macht. Und jetzt ruft Jesus, es ist vollbracht. Das heißt, Jesus hat sich nie der Macht der Sünde und des Teufels gebeugt. Als der Teufel ihn dreimal versucht hat, hat er sich immer mit dem Wort Gottes gewehrt. Er hat nicht gesündigt. Also wenn man sich vorstellt, wie Jesus versucht wurde, der Teufel hat ihm gesagt, wenn du vor mir niederfällst, gebe ich dir alle Reiche der Erde. Das ist Milliarden von Franken. Furchtbar. Ja, es ist unwahrscheinlich. Und Jesus hat das abgewehrt. Jesus hat nie gesündigt. Weder in Gedanken noch in Taten. Es wird gesagt von ihm, er war sündlos. Er hat also die Macht der Sünde überwunden, weil er sündlos war. Und weiter hat er am Kreuz von Golgatha alle Sünden und die Auswirkungen dieser Sünden getragen. Und damit hat er die Macht der Sünde zerbrochen. Und der hinter dieser Macht steht, den Teufel besiegt. Es steht nämlich im Kolosser 2, Vers 15, an ihm, nämlich am Kreuz, hat er den Triumph über die Mächte der Finsternis gehalten. Alle Mächte der Finsternis sind besiegt. Alle Dämonen sind besiegt. Der Teufel ist besiegt. Und in Hebräer 2, 14 lesen wir, und durch seinen Tod hat er dem die Macht genommen, der des Todes Gewalt hat, das ist den Teufel. Der Teufel ist besiegt. Etwas ganz Entscheidendes. Und der Beweis, dass Jesus die Macht des Teufels und der Sünde und des Todes überwunden hat, ist seine Auferstehung. Als er im Grab lag, ist er wieder auferstanden. Kein Mensch kann, nachdem er gestorben ist, sagen, ich will wieder leben. Kein Mensch. Ich habe das noch nie gesehen. Dass jemand gestorben war und dann hat er gesagt, ich will wieder leben. Nützt nichts. Ist gestorben. Aber Jesus hat die Macht des Todes besiegt und ist auferstanden. Er lebt heute. Und als er auferstanden war, hat er folgenden Satz gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat nicht gesagt, mir wird gegeben, mir ist gegeben. Jesus gehört alle Macht im Himmel und auf Erden, weil er die Sünde besiegt, den Teufel besiegt und den Tod überwunden hat. Und jetzt ist das so, wenn wir das glauben, wenn wir das verstanden haben, begreifen wir etwas ganz Interessantes. Wenn ich nämlich die Vergebung der Sünden annehme, geschieht ein Wunder bei mir. Wenn ich nämlich weiß, jetzt bin ich rein durch das Blut Jesu Christi, packt mich der Heilige Geist und reißt mich aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt mich in den Machtbereich von Jesus. Könnt ihr nachlesen, Kolosser 1, 13. Jetzt ist nicht mehr der Teufel mein Herr, sondern Jesus ist mein Herr. Und Jesus ist mein alleiniger Herr. Alleiniger Herr. Ab jetzt habe ich einen neuen Herrn, der heißt Jesus. Weil ich aus dem Machtbereich des Satans herausgerissen wurde und in den Machtbereich Jesu hineinversetzt worden bin. Und das Zweite, wenn ich Vergebung der Sünden erlangt habe, werde ich erlöst von der Machtherrschaft der Sünde. Es ist so, dass gewisse Sünden in meinem Leben eine Machtherrschaft ausüben. Ich bin wie an einer Leine, wie ein Hund an der Leine. Oder? Und dann zieht der Teufel wieder und ich muss schon wieder sündigen und muss ich schon wieder sündigen und muss schon wieder. Das ist bei einigen beim Rauchen. Das ist bei einigen in Pornografie. Das ist bei einigen das Aufbrausen. Das ist bei einigen irgend so etwas, wo sie gebunden sind. Wir wissen nämlich ganz genau, wo wir gebunden sind. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich durchschneide diese Leine, du bist frei. Man nennt das mit dem Fachausdruck, ich bin erlöst. Erlöst. Vielleicht habt ihr das Wort mal schon gehört. Wenn ich Vergebung der Sünden bekommen habe, werde ich erlöst von der Machtherrschaft der Sünde. Manchmal bin ich ein bisschen traurig, dass einige Gläubige das nicht verstanden haben. Und immer sagen, ich streng mich doch an, es geht einfach nicht, Armin, ich möchte gerne frei sein. Dabei sind sie ja frei. Wir sind doch erlöst. Jesus hat mich erlöst. Das steht doch geschrieben in Epheser 1,17, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir sind erlöst. Aber der Teufel will uns immer einreden und sagen, nein, du bist nicht ganz erlöst. Du musst selber noch kämpfen, du musst versuchen, da herauszukommen. Nein, wir müssen das festhalten. Ich bin erlöst. Ich brauche mich nicht mehr aufzubrausen. Ich brauche nicht mehr der Sünde zu dienen. Ich bin erlöst. Und diesen auferstandenen Christus, der auferstanden ist, dürfen wir noch in unser Leben aufnehmen. Und Jesus wird bei uns einkehren und uns die Stellung der Gotteskindschaft schenken. Also drei Dinge bekommen wir. Wir bekommen die Vergebung, wir bekommen die Erlösung und wir bekommen die Gotteskindschaft. Also phänomenal. Gott beschenkt uns aufgrund dessen, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Es ist vollbracht. Diese drei Dinge. Vergebung, Erlösung und Gotteskindschaft. Derart reich dürfen wir beschenkt werden, weil Christus ausrufen konnte, es ist vollbracht. Ich habe die Mächte der Finsternis besiegt. Ich bin der Herr. Ich darf auferstehen. Ich bin der Herr über allem. Und jetzt noch ein wichtiger Gedanke. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht und starb, ist im Tempel der Vorhang zerrissen und es wird ausdrücklich gesagt, wie? Nämlich von oben nach unten. Wenn nämlich Menschen diesen Vorhang zerrissen hätten, hätten sie ihn von unten nach oben zerrissen. Das ist ja ganz klar, die hätten unten zu ziehen begonnen und so. Aber es steht ausdrücklich, dass der Vorhang von oben nach unten zerrissen worden ist. Und wo war dieser Vorhang? Dieser Vorhang war zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Und im Allerheiligsten stand die Bundeslade. Und dort war der Gnadenthron, der mit beiden Cherubim zugedeckt war. Und auf diesem Gnadenthron war Gott auf dieser Erde gegenwärtig. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester dort ins Allerheiligste gehen, vor diesen Gnadenthron, durfte ihn besprengen mit Blut und dann musste er wieder herausgehen. Das war am Versöhnungstag der Fall. Warum ist wohl dieser Vorhang zerrissen? Was wollte Gott deutlich machen, als er den Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen hat? Er wollte sagen, hört mal, Menschen, dadurch, dass Jesus am Kreuz starb, haben alle, die dieses Erlösungswerk annehmen, Zugang zu Gott Vater. Wir haben Zugang zu dem heiligen Gott. Das wird übrigens später in Hebräer 10, 19 und 20 ganz deutlich ausgeführt, dass Jesus uns den Weg geöffnet hat vor den Thron Gottes. Nun, wann gehen wir denn oder wann kommen wir denn als Gläubige vor den Thron Gottes? Dann, wenn wir beten. Deshalb schließe ich meistens auch meine Augen beim Beten und ich denke, und vor mir, ich sehe es nur nicht, vor mir ist Gott Vater auf dem Thron und zu Rechten von ihm Jesus. Die sind gerade vor mir. Ich sehe es einfach nicht. Aber ich bin eigentlich vor dem Thron Gottes, wenn ich bete. Und stellt euch vor, wir dürfen, wenn wir beten, vor diesem heiligen Gott sein. Ich darf deshalb zu diesem heiligen Gott reden, weil ich rein bin, rein durch das Blut Jesu. Weil ich erlöst bin, weil ich befreit bin von allen Bindungen an die Sünde. Und weil ich ein Kind dessen bin, zu dem ich jetzt rede. Ich bin ein Kind des Allerhöchsten. Und das Erste, was ich immer mache, ist, bevor ich überhaupt mit Gott im Einzelnen rede, danke ich ihm für das Opfer von Golgatha. Ich danke Jesus jedes Mal. Er sitzt ja gerade vor mir da. Also, deshalb rede ich gar nicht so laut beim Beten. Oder ich schreie nicht, damit er mich irgendwo im Himmel hört, sondern ich rede ja relativ leise. Also, und er hört mich ja. Und dann danke ich Jesus, der da vor mir sitzt, zur Rechten Gottes. Herr Jesus, ich kann dir nie genug danken, dass du am Kreuz meine Sünden getragen hast, dass ich jetzt schneeweiß gewaschen in deinem Blut mit dir reden darf. Und ich danke dir, dass du dich so tief geneigt hast und in mir Wohnung genommen hast, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Und aus Dankbarkeit sage ich jetzt, nimm mein Denken, nimm mein Wollen, nimm mein Fühlen, nimm alle meine Glieder, ich will nur eines deinen Namen verherrlichen. Aus Dankbarkeit. Wir leisten nicht etwas für Jesus, um Gott gnädig zu stimmen, sondern weil Gott gnädig ist, setzen wir eins für die Sache Gottes. Und dann sind wir, und dann wende ich mich natürlich auch dem Vater zu und sage, Vater, danke, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass ich jetzt mit dir reden kann. Du bist so wunderbar. Und ich darf eines wissen, dass dieser Gott, vor dem ich jetzt bin im Gebet, dass er sich um mich kümmert. Ich kann mein Herz vor ihm ausschütten und ihm alles sagen, was mich bewegt. Ich kann ihm alles sagen. Denn er kennt mich. Er liebt mich, weil ich seinen Sohn als Retter angenommen habe. Und er ist der, der mich beschenken will mit allem, was ich brauche. Er weiß doch, was ich im Tag nötig habe. Er weiß, er schenkt mir die Kraft, die ich brauche. Er schenkt mir die Geduld, die ich brauche. Er schenkt mir die Liebe, die ich brauche für meinen Ehepartner und für all die Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Er schenkt mir alles, alles. Es steht nämlich so geschrieben in Römer 8, 32, wie sollte er uns mit Jesus nicht auch alles schenken? Es bereit mir, alles zu schenken, was ich jeden Tag nötig habe. Und wir wollen ihn bitten und sagen, bitte, Herr Jesus, hilf mir an diesem Tag, dass man deine Herrlichkeit durch mein Leben sieht. Deine Gegenwart sichtbar wird. Und nicht, dass ich den ganzen Tag stöhne, wer ich bin und dass ich nicht mag und dass ich eben, ja und so weiter so. Sondern, dass ich von dem rede, wer du bist, Herr Jesus. Du beschenkst mich ja. Wir reden manchmal viel zu viel von uns selber. Statt, dass wir von dem reden, was Jesus kann, was er vermag, wie groß er ist. Und entscheidend scheint mir noch, dass wir auch Fürbitte jetzt machen, wenn wir schon vor Gott sein dürfen. Betet doch für eure Eltern, wenn sie noch leben. Und wenn sie gläubig sind, dankt für sie. Wenn sie noch nicht gläubig sind, bitte betet, dass sie sich bekehren. Betet auch für eure Geschwister. Ich meine, es ist kein Zufall, dass man mit Geschwistern aufgewachsen ist. Ich habe 6 von denen. Ich bete jeden Tag für alle meine Geschwister. Das ist doch selbstverständlich, das gehört sich doch. Wir sind ja mit ihnen aufgewachsen, auch wenn jetzt Jahre vielleicht mich trennen von den Geschwistern, aber ich bringe sie vor den Thron Gottes. Und dann für den Ehepartner beten wir und bitten für ihn, für all das, was wir wissen, was er braucht. Sicher beten wir natürlich auch für unsere Kinder. Ganz besonders, dass Gott sie begleitet, dass er bei ihnen ist, seine schützende Hand über ihnen hält. Und dann beten wir für die anderen Gläubigen in der Gemeinde, die wir kennen, zu denen wir eine gute Beziehung haben. Und besonders möchte ich jetzt bitten, betet auch immer fest für Matthias und Deborah Kradolfer, die eine so große Aufgabe hier in dieser Gemeinde wahrnehmen. Und wenn ihr noch Zeit habt, noch ein bisschen für mich. Also, aber wir wollen ganz fest dafür beten, dass Gott etwas bewegt. Ich kann euch sagen, wenn wir mehr beten, Gott könnte Unwahrscheinliches bewegen, denn ihm ist alle Macht gegeben. Und jetzt kann ich etwas nicht ganz verstehen. Das ist etwas, das will mir nicht so richtig in den Kopf. Gott hat mir einen Zugang bereitet, dass ich mit ihm reden kann. Und es gibt Gläubige, die diesen Zugang kaum benutzen. Kaum. Wisst ihr, die haben immer eine Ausrede. Entweder sind sie müde zum Beten oder sie haben Arbeitsüberlastung zum Beten, oder sie haben irgendetwas anderes, das sie jetzt gerade beschlagnahmt, ein blödes Telefon, kann man nicht beten. Ich sage, es gibt jemand, der euch das Gebet rauben will. Das ist der Teufel. Denn wir hätten eine unwahrscheinliche Macht im Gebet. Und es gibt Gläubige, die kaum je vor dem Thron Gottes sind. Und Jesus muss sagen, warum kommst du so selten? Warum kommst du so selten und redest mit mir? Du ruderst durch den Alltag, ich sehe, wie du ruderst und weiß nicht was alles. Ich möchte dir doch so gerne helfen. Warum bittest du mich nicht? Ich möchte gerne dir zur Seite stehen. Warum machst du alles selber? Achtet mal, wir hätten einen offenen Himmel. Und warum gehen wir nicht mehr ins Heiligtum zu Gott und reden mit ihm, was uns bewegt? Was wir heute brauchen, sind betende Menschen. Wir müssen neu zurückfinden, dass wir diesen Zugang, den Gott uns erkämpft hat, dass wir den nutzen. Und wir können in unserem Gebet Gottes Arm bewegen. Und wir sind manchmal so armselig und immer wieder sagen wir, es reicht fast nicht in meinen Kräften. Geht vor den Thron Gottes, bitte, bitte, bitte. Und vernachlässigt nicht mehr das Gebet. Und es kommt der Tag, wo wir Abschied nehmen werden von dieser Erde. Und dann haben wir einen offenen Himmel. Der Vorhang ist nicht mehr da. Wir haben Zutritt in die Herrlichkeit. Und dann wird meine Seele und mein Geist werden zu Jesus Christus im Augenblick des Sterbens, wo wir hier die Augen schließen, werden wir sie in der jenseitigen Welt öffnen. Dann werden wir von der unsichtbaren Gemeinschaft mit Gott in die sichtbare Gemeinschaft mit Gott eintreten. Und jetzt werden wir Gott Vater sehen von Angesicht zu Angesicht. Seinen Sohn werden wir zur Rechten Gottes sehen. Und ich kann euch sagen, wenn wir Vater und Sohn sehen werden, werden wir anbetend niederfallen und staunen, wer dieser Gott ist. Es bewegt mich, dass gerade in unserer Gemeinde einige genau das erlebt haben. Sie haben die Augen geschlossen für diese Zeit und dann geöffnet in der Herrlichkeit. Denke hier an Hans Welti, an Johannes Schumacher. Wenn die jetzt erzählen könnten, was sie sehen, welche Herrlichkeit sie jetzt anschauen dürfen. Und anbetend sind sie jetzt vor dem ewigen, heiligen Gott und vor allem vor Jesus fallen, sind sie sicher. Und sagen, danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz von Golgatha das alles durchlitten hast, damit wir einen offenen Himmel haben. Damit wir ewig in der Herrlichkeit sein dürfen. Dass wir dich sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Dann wird wahr werden, was in Jesaja 35, 10 steht. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Wunderbar, wenn wir Jesus sehen werden. Gott hat uns in Christus diesen Weg geöffnet. Bis in alle Ewigkeit. Zusammenfassend haben wir gesehen, Jesus ist das wahre Opferlamm Gottes, das uns die Vergebung der Sünden anbietet. Und es freut mich heute Morgen, viele vor mir zu sehen, die die Vergebung der Sünden angenommen haben, die bewusst ihre Sünden Jesus gebracht haben, Jesus bewusst in ihr Leben aufgenommen haben und sagen können, ich habe Vergebung der Sünden, ich bin rein. Und die anderen möchte ich mal bitten, bringt doch Jesus eure Sünden. Er macht auch euch rein. Er will auch euch reinigen. Das Zweite, Jesus hat die Sünde, den Teufel und den Tod überwunden. Und wenn wir Vergebung der Sünden haben, ist es so, dass Jesus uns auch erlöst hat von jeder Bindung an die Sünde. Wisst ihr, manchmal wünschte ich mir, dass die Erlösten erlöster wären. Wir sind erlöst vom Aufbrausen, erlöst vom Nachtragen, erlöst vom Hintendurchreden, erlöst von pornografischen Seiten, erlöst von irgendwelchen Süchten. Wir sind erlöst. Und wir sind Gottes Kinder. Wir haben Zugang zu dem heiligen Gott. Und Jesus Christus hat uns den Zugang geöffnet in die Gegenwart Gottes. Und den dürfen wir benutzen, diesen Zugang im Gebet. Bitte benutzt doch den Zugang. Nehmt euch jeden Tag genügend Zeit, vor das Angesicht Gottes zu kommen. Vor den Sohn, ihm zu danken, dass er den Zugang geöffnet hat. Vor den Vater, ihn zu bitten, für das alles, was ihr im heutigen Tag braucht. Und schließlich kommt der Tag, wo wir sterben werden und dann eingehen werden in diese wunderbare Herrlichkeit. Und wo wir Jesus sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Das wird Herrlichkeit, nicht zu beschreibende Herrlichkeit sein. Amen.